Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Queer Pride Würzburg. Ich bin Christina und spreche hier mit Personen aus der Würzburger queeren Szene.
Und heute mit Jan. Hallo.
Ja, grüße. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, und weil ich festgestellt habe, dass es irgendwie mal ein bisschen unangenehm ist, wenn die Gäste am Anfang gleich über sich selbst sprechen müssen, habe ich mir gedacht, diese Staffel stelle ich die Gäste vor. Also heute ist Jan dabei. Jan ist 29 Jahre alt, Pronomen er, ihn. Hat 10 Jahre in Köln gelebt und dort studiert und da angefangen zu dozieren und ist jetzt seit einem Jahr in Würzburg und arbeitet als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Vergleichenden Sprachwissenschaften an der Uni und schreibt zurzeit seine Dissertation über das Futur in der keltischen Sprache. Krass.
Was du alles über mich weißt.
Ja. Und auch im Podcast-Game ist Jan schon seit Jahren unterwegs. Zurzeit macht er 2 Podcasts, einen mit Christiane Attig. Der heißt Wendeltreppe ins Nichts, wo Filme anhand von Rezensionen erraten werden.
Das ist eine Gaudi, sag ich dir.
Ja, ich glaub's. Und ein Podcast über Horrorfilme aus queer-feministischer Perspektive. Der heißt Team Schere zusammen mit Cheryl. Und auch und seitdem im Queer Pride Würzburg tätig ist, unterstützt er mich auch bei diesem Podcast. Und auch in seiner queeren Geschichte spielen Podcasts eine Rolle. Er hat sich nämlich in einem Podcast als bisexuell geoutet.
Oh, weia.
Das ist ein verrückter Podcast. Und wir möchten heute über deine Tätigkeit im Queer Pride sprechen, wie du zu deiner Bisexualität gefunden hast, wie das Leben hier in Bayern so ist als Kölner. Und das Leben als bisexueller Mann. Und ich muss sagen, ich freue mich mega. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, danke. Jetzt sind schon die großen Worte. Ich bin natürlich ganz, ganz nervös, das alles. Ne? Also wie gesagt, ich podcast seit Jahren, aber wenn man dann selber auf der anderen Seite sitzt, ist man trotzdem irgendwie fertig. Gerade wenn es irgendwie persönlich wird und so. Aber ich freue mich drauf. Thema Bisexualität, das wird persönlich so. Und natürlich, das sagt jeder und das, ne, das ist keine besondere Sache. Natürlich kann ich das wieder nur aus meiner Perspektive sagen, aus meiner Einzelerfahrung, nie allgemein.
Darum geht es ja auch.
Exakt, darum geht es auch.
Persönliche Stories. Was fühlen die Menschen?
Was fühlen die Menschen? Na, gucken wir mal, was wir fühlen. Ja. Ich freue mich jetzt jedenfalls auch mal vor dem Mikro hier mit dir zu sitzen.
Ja, nicht nur die Aufnahmen anzuhören, nachdem ich darüber gesprochen habe. Ja, aber am Anfang müssen wir, glaube ich, noch die Frage klären. Erste Folge der neuen Staffel. Was ist los? Was passiert? Ich habe das ja sehr lange offen gehalten, ob noch mal was kommt. Aber ich wurde gefragt, ob ich nicht wieder was machen will. Und die neue Staffel kommt einmal im Monat. Ein Podcast raus. Mhm. Ja,
das ist ein gesünderer Veröffentlichungsrhythmus, glaube ich.
Also jede Woche. Ja, genau, bis zum CSD. Ich freue mich drauf. Ich ziehe jetzt nach Hamburg zum Studieren. Das heißt, ich werde die Podcasts dann alle von Hamburg aus aufnehmen, nehme ich an. Schön über Zoom. Aber Gäste erstmal wieder hauptsächlich aus Würzburg und der Umgebung. Aber mal schauen, vielleicht finde ich in Hamburg noch Leute, wo ich sage, oh mein Gott, ihr seid mega cool. Ich habe einen Podcast, lasst reden, lasst quatschen. Genau. Und was ich noch über mich selbst sagen möchte, am Anfang, bevor wir hier zu dir kommen. Ich bin zurzeit ein bisschen so, ich glaube, in dem Podcast, den ich mit Suse gemacht hatte, ist es schon angeklungen, dass ich so über meine Geschlechtsidentität mir Gedanken gemacht habe und zurzeit neue Pronomen ausprobieren, schauen, wie sie mir liegen. Nämlich er und sie. Also für mich selbst mache ich das immer in so einem Wechsel. Ich gender mich immer sozusagen, wenn ich E-Mails schreibe, so einmal als weiblich, einmal als männlich in der E-Mail. Oder wenn ich über mich spreche, einmal als weiblich, einmal als männlich. Ja, es ist, was mir aufgefallen ist, es ist halt mega schwer, Leuten mitzuteilen, ohne dass du es sagst, ob du jetzt lieber als sie oder als er angesprochen werden möchtest. Deswegen habe ich zu meinen Freunden gesagt, mach mal so, mal so.
Okay, also einfach, das finde ich auch gut.
Einfach fröhliche Mischung. So, ich freue mich, wenn ich als er angesprochen werde, das macht mich mega glücklich. Aber ich freue mich auch, wenn ich als sie angesprochen werde. Das ist so, ja.
Du hast halt angesprochen. Meistens passiert das ja, wenn Leute über einen reden.
Ja, ne? Aber nicht, also, auch dieses so von wegen, du als Studentin oder du als Student.
Sehr geehrter Herr, ne? Das ist immer das Schlimmste. Sehr, sehr geehrter Divers.
Ja, was ist divers eigentlich für ein Kackwort, wirklich? Ich hatte jetzt beim Urlaub und beim Einschreiben immer so das Problem, dass es ja mit meinem Pass übereinstimmen muss und dann muss ich halt immer Frau anklicken. Aber wenn es so die Möglichkeit gibt bei Mails und so, in der Uni Hamburg gab es zum Glück die Möglichkeit, keine Anrede zu wählen. Ich war so, keine Anrede, ich bin einfach nicht mehr vorhanden. Großartig, nehmen wir. Aber so, wenn man divers anklicken muss, denkt man so, divers, was für ein Scheißwort.
Ach, keine Anrede als Option, ich dachte so allgemein.
Als Option, ja, du konntest Herr, Frau oder keine Anrede. Sprech dich einfach nicht an.
Ich meine, es gibt ja die schönsten Compilations, wo alles drin steht, ne? Mann, Frau, divers, irgendwie, da gibt es auch diese schöne Mann, Herr, Dame, Taucher oder so, wo aus dem Englischen übersetzt wurde, Divers.
Oh Mann.
Ja, und das ist also Herr, Frau, gar nichts, ist mir auch neu, finde ich auch schön. Ich weiß nicht,
ja.
Kontext, aber, wo man das nicht angeben muss, wo sich kein Mensch dafür interessiert, wäre natürlich super. Auch so auf dem Passwort steht es drauf, aber das dauert noch eine Weile, ne?
Ja, aber ich würde mich schon einfach freuen, wenn da mal so nicht-binär steht.
Ja, schon.
Das wäre einfach mal ein schönerer Begriff, finde ich, als divers. Ich bin so.
Und auch das nicht missverstanden wird, ist ja auch nicht klar. Sehr, sehr geehrter nicht-binär, ne? Wenn da, also.
Ja, okay. Oh Mann. Ja, also, bisschen Pronomen ausprobieren, ich weiß noch nicht. Momentan fühle ich mich wohl damit, aber ja, das dann in Hamburg zu etablieren, mal schauen, wie leicht oder wie schwer mir das fällt.
Ja, umgekehrt, ich sage ja, ne, da sind wir auch gleich beim Thema Bayern. Nee, größere Stadt eh schon mal gut und neuer Kontext, Leute, die dich neu kennenlernen, da kannst du erstmal gucken. Und ich finde es eine feine Sache, ausprobieren,
ja.
Super.
Ja,
machen wir.
Cool. Dann kommen wir gleich rein. Wir sind ja, also in Bayern.
Dann kommen wir rein.
Noch.
Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich würde gerne über Bayern sprechen, weil es auch mit meiner Identität und einem kleinen Kulturschutz zu tun hat.
Ja.
Wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit umschiffen. Nein, wollen wir mit Bayern einsteigen?
Wollen wir mit Bayern einsteigen? Die Tatsache, dass du seit einem Jahr Bayer, nein, du bist nicht Bayer, du bist immer noch Kölner, aber der Kölner in Bayern.
Ich hab die halbe Nacht in einem Online-Shop für Trachten verbracht. Ich glaube, ich gerate doch schnell in dieses Mindset rein.
Langsam auch Bayer.
Trachten als queer gibt's, muss man ja mal gucken. Ne? Also,
du könntest einfach einen Dirndl tragen.
Ja, das
wäre schon sehr queer.
Ich glaube, man kann ja jede Form von traditioneller Kleidung irgendwie sexy machen. Gucken wir mal.
Also ob das der Point wäre.
Ja, sexy, du weißt schon, nicht in dem Sinne, sondern für mich ansprechen vielleicht. Mhm.
Ja.
Trag es queer, so, weißt du?
Ja.
Also ich glaube, so ein, ja. Selbst den normalen Anzug kannst du irgendwie. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, wenn du es so sagst, ja.
Ja.
Okay. Ja, du bist seit einem Jahr in Bayern. Was hat das mit dir gemacht?
Ich weiß nicht. Ich hab neulich die schöne Formulierung gefunden, Bayern hat mich radikalisiert. Nein.
Komm ich nicht nach rechts.
Keinesfalls. Nee, ich weiß nicht. Ich komme mal so rein. Wir reden ja hier über queere Themen und queere Identität. Darum geht es ja irgendwie. Und ich weiß nicht, von Köln ist auch nicht das gelobte Land, ganz ehrlich. Da gibt es auch Diskriminierung, da gibt es auch Anfang, da erlebt man auch eine Menge Scheiße. Aber trotzdem, als ich frisch herkam, war das eine gute Show. Ich habe gedacht, ich bin in der Hölle, komplett. Ich habe gedacht, das hier ist das hinterletzte katholische Oberkaff und ich werde niemals wieder Freude empfinden. So, es war die Hölle, es war ein riesen Kulturschock und der ist es immer noch. Und ich habe erst, weißt du, das hat ein Jahr gedauert. Ich verstehe erst ganz, ganz langsam, wenn ihr mir das erzählt. Ihr sagt mir, und das habe ich am Anfang nicht geglaubt, dass natürlich Würzburg zusammen mit vielleicht Erlangen, Nürnberg oder so, ist irgendwie eine Art von linker, queerer Hauptstadt und Metropole hier in der Region. So. Und das verstehe ich allmählich. Und eigentlich habe ich keinen Grund, mich zu beschweren, weil ich weiß, es geht vielleicht den Leuten auf den Dörfern drumherum noch viel beschissener. So. Mhm. Trotzdem ist es hier, es hat mich, also erstmal allgemein als queere Person total verändert. Weißt du, es ist so ein, ich denk viel mehr darüber nach, was ich anziehe oder so. Weißt du, eine meiner ersten Erfahrungen war, es hat mich ein Typ angespuckt, weil ich hatte sehr viel Rose. Ich hatte sehr viel Rose an, der hat mich als Schwuchtel bezeichnet, hat mir auf meine Schuhe gespuckt. Ich war in der Situation bei weitem nicht so schlagfertig, wie ich mir hätte sein vom Nachhinein. Also, weißt du?
Und auf einmal,
ja, das war ziemlich, ja, davon dreiviertel, ja, keine Ahnung. Auf einmal stehe ich und fange an, so Sachen zu hinterfragen. Weißt du, zieh ich jetzt dieses Kleidungsstück an? So, weißt du?
Mhm.
Das es hat mir viel mehr, also das ist jetzt eine drastische Sache, aber es hat mir viel mehr Kleinigkeiten zu tun. Weißt du? Also ich selber, ich bin jemand, ich bin überall gern dabei, ich lerne überall total gern viele neue Leute kennen, gehe immer irgendwie mit. Und es gibt wenig Sachen in meinem Leben, die mir so eine Art von Seelenruhe und so viel Energie geben. Dachte ich immer. Aber auch das hat sich verändert. Weißt du, wenn du in Würzburg irgendwo mitgehst, ja, komm mit in meine WG, da sitzen noch ein paar FreundInnen rum, irgendwie so, und du kommst am Main, da sitzt eine Gruppe von 8 Leuten, ist Radler am Saufen oder so, dann ist die Chance einfach sehr, sehr groß, dass in diesen 8 Leuten mindestens einer dabei ist oder einer dabei ist, die irgendwie Scheiße erzählt. So, weißt du, wo ich dann in eine Scheißsituation komme, ich sage, okay, entweder halte ich jetzt die Fresse und betrüge irgendwie mein Gewissen, oder ich sag was. Und dann stehe ich aber gleich in einer neuen Runde irgendwie Mittelpunkt, muss irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, so. Weißt du, was ich meine? Dann stehe ich da.
Ja.
Dann macht einer, das ist die Frage. Jemand macht einen transfeindlichen Witz oder so. Und dann stehst du da und sagst, sag ich jetzt nichts und akzeptiere ich, dass in der Runde über diesen Witz gelacht wird. Oder mache ich mich gleich wieder in den Mittelpunkt, bin ich wieder der doofe SJW Steine schmeißt oder irgendwas erzählt, so, weißt du? Und muss dir dann irgendwie was erklären und Aufklärungsarbeit leisten. So, dann sage ich denen, ja. Übrigens, es gibt Bisexualität. Ich weiß nicht, es sind nicht alle Türken Muslime, fällt es nicht hässlich oder so. Weißt du, das sind so die kleinen Sachen. Und das passiert die ganze Zeit. Ich glaube, was ich sagen will, was mir stark fehlt, sind diese Schutzräume. So, weißt du, Orte, wo auf jeden Fall, wo ich mich drauf verlassen kann, ist auch, wenn ich bei dir in eine WG mitkomme und da sitzen 5 Leute, dann sind auch die größtenteils cool. Das ist ganz anders, das ist nicht mehr so. Und das hat sich für mich extrem umgedreht. Deswegen, auf einmal ist das, dieses Rausgehen, dieses irgendwo Mitgehen, ist zu etwas geworden,
wo man immer ein Risiko eingeht.
Ja, was mich auf einmal auch Kraft kostet. So. Also mein Alltag als queere Person, möchte ich sagen, kostet viel mehr Anstrengung. Und das ist irgendwie...
krass.
Ich weiß,
das ist halt die Erfahrung, die ich mein Leben lang gemacht habe. Alltag als queere Person ist schon anstrengend, weil du hast immer das Risiko, auf Nazis oder Leute zu treffen, die dich nicht mögen.
Und wie gesagt, Köln ist auch nicht das gelobte Land, da passiert das auch, aber es ist ganz anders. Du gehst immer in eine Kneipe rein und kannst vielleicht auch, je nachdem, wo du bist, auch darauf vertrauen, dass jemand auch rausgeschmissen wird, wenn er dich Schwuchtel nennt oder so. Und das erlebe ich hier nicht. Und das ist erstmal klar, das habe ich jetzt auch verstanden, dass es einem auf den Dörfern drumherum vielleicht noch viel beschissener geht, gar nicht. Also ich mache mir wirklich Sorgen. Und vielleicht, ne, man hat die Trans-Kids, die man so protekten soll, hat man immer so als Redensart im Kopf. Aber inzwischen mache ich mir richtig Sorgen um die. Weil ich glaube, wenn... Ja, auf jeden Fall, klar.
Die gibt es und ich mache mir auch Sorgen um die, weil ich sie kenne.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich finde, also ich hatte, glaube ich, keine Vorstellung, wie stark das Gefälle ist. So, weißt du fährst in Deutschland 200 Kilometer und bist schon ganz woanders. So. Und auch, ich komme ja selber irgendwie aus dem dörflichen Kontext. Und den dörflichen Kontext, aus dem ich komme, hätte ich fast eher auf die Stufe mit einer großen Stadt in Bayern gesetzt, weißt du? Das heißt, ich hatte vielleicht keine Ahnung, wie krass es auch so bei uns zu Hause in Deutschland, TM, so, weißt du, wie fies es auch noch irgendwie sein kann. Und ich weiß nicht, also ich leiste auch gerne Aufnahmen, aber ich mache das gerne. Ich finde es auch geil. Ich mag das auch irgendwie an guten Tagen, weißt du, dass ich nicht mehr nur einer von vielen bin, der irgendwie so mit Strom mitschwimmt, dass ich ja auch für Leute vielleicht, weißt du, ein Vorbild oder ein Leuchtfeuer sein kann. Leute sagen mir, ich habe ihnen irgendwie weitergeholfen. Das finde ich total geil. Es gibt nichts Besseres.
Ja, das ist mega.
Ja, andererseits möchte es das auch mal nicht sein. Weißt du, und dieses Zurücklehnen, das fehlt mir, glaube ich. Und
das fehlt dir hier in der Gegend.
Ja, ich bin einfach mehr gewöhnt, dass ich das habe, Schutzräume, ne, dass ich auch
das ist spannend.
Irgendwo mitgehe, dass ich einen großen Freundeskreis habe von Leuten, da kommen 15 Leute und du kannst da offen über deine queeren Themen reden. Du kannst auch mal das Patriarchat bashen ohne so oder so. Ja. Du kannst auch mal einfach das Wort Cis sagen, ohne dass jemand nachfragt.
Ja.
So, weißt du? ich baue mir das hier langsam auf, aber ich habe das Gefühl, man muss die Leute wirklich suchen. Und
ja.
Wie gesagt, ja, ich mache das gerne, aber ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir dazu, warum mich das radikalisiert hat. Das hat lange gedauert und ich bin immer noch in dem Prozess, dass ich sage, ich kann daraus auch was Positives ziehen. Das heißt für mich, ja, ich mache auch was. So. Ich muss auch mal, ich gehe einfach auf die Straße. So. Ich mache was, weil ich habe das Gefühl, wenn es hier keiner macht, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist auch so der Appell, so, das ist einfach nice. Geht raus, macht den Scheiß, seid irgendwie der Wandel, den ihr sehen wollt, verändert was. Und das mache ich total gern. Das ist auch an den guten Tagen gibt mir das jede Menge Kraft. Und das ist super, deswegen auch. Also selbst jetzt allein hier im Podcast zu sein, wäre ich irgendwie vor 2 Jahren irgendwie im Podcast gewesen, hätte ich gesagt, ja, dann mache ich das halt. Hier habe ich das Gefühl, ich kann gerade was beitragen, machen was Wichtiges. Weißt du, das ist irgendwie, das gibt der eigenen Arbeit auch eine Relevanz und gibt mir irgendwie eine Art von Push, so von, ich kann was verändern, auch als Einzelperson, auch im Queer Pride Verein. Weißt du, ich war schon irgendwie schockiert, was heißt schockiert? Es sind halt nicht eine Skype-Sitzung von 400 Leuten, wo irgendwie 3 Vorsitzende reden und man sagt nichts, sondern es ist halt, da sitzen 10 Leute. Und eine Sache, die ich einbringe, die ich selber irgendwie vorschlage, die ich sage, die kann einen riesen Effekt haben für diese Stadt, für meine Umgebung. Das finde ich auch irgendwie cool. Und das ist so die positive Sache, die ich daraus ziehen kann, die mir auch sagt, ich muss auch aktivistisch tätig werden, ich muss auch irgendwas machen. Und das ist dann auch geil und das hat irgendwie einen Effekt. Und das mag ich auch daran. Das ist vielleicht der positive Wandel. Deswegen sage ich, ne, deswegen hat Bayern mich vielleicht radikalisiert. Ich bin viel aktivistischer geworden. Auch jetzt, wenn ich in Köln bin, schreite ich viel mehr selber ein. Oder so, weißt du?
Cool.
Wo ich mich sonst darauf verlassen habe, dass irgendjemand anders das schon machen wird.
Mhm.
Und in dem Sinne ist das vielleicht das Geile, was man daraus zieht. Das war jetzt der kurze Bayern-Exkurs.
Ja, ich finde das spannend, weil das so, weil ich, glaube ich, einfach die andere Richtung jetzt erleben werde. Vom Dorf kommt.
Du bist dieses Dorf.
Wo ich immer die war, die Leute educaten musste. Aha. So, das steht bei mir in der Abi-Zeitung. Educated gerne.
Krass.
Weil es einfach, weißt du, wenn ich das Wort Cis erwähne und alle schauen mich an, dann bin ich so, okay Leute, dann erkläre ich euch jetzt mal, was Cis ist. So. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich so viel für die queere Community gebe, weil die meisten Leute, die so neu da drin sind, so Leute, die zu mir kommen und sich outen und sagen, okay, ich habe das Gefühl, du kennst dich da irgendwie aus, du bist jemand, mit dem ich darüber reden kann, bin ich halt erstmal die da ja in gewisser Weise so seelische Energie reinsteckt und sagt, okay, du bist jetzt mein, so, ich bin jetzt hier so dein Schutzengel. Nein, aber eher so, du bist mein Baby-Gay und ich habe dich jetzt so mal unter meine Fuchtel genommen.
Das klingt manchmal ein bisschen überheblich, wenn man sowas sagt, aber ich weiß genau, was du meinst. Also
ja.
Das ist, ja, komplett.
Ja, man hat die Person halt jetzt erstmal und ist so, okay, komm mit deinem Problem zu mir. Ich werde mich damit mal beschäftigen, weil ich die Person bin, an die du dich gewandt
hast. Ja, ich meine, du hast das Stichwort auch schon gesagt, da sind wir beim Thema Mental Load. Man will das irgendwie sein, man möchte auch irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, aber man merkt auch, wir haben dasselbe halt alle Energieraum.
Ja, aber und ne? Dadurch, dass wir in dieser ländlichen Umgebung sind, gibt es irgendwie wenige Leute, bei denen du dich auslassen kannst.
Ja.
So, die mehr sozusagen, die noch diese Stufe über dir sind, die dich unter deine Fuchtel nehmen.
Ja, voll. Das ist das, was, also klar, das versuche ich, ne, das habe ich gerade versucht. Also ja, ich habe eigentlich, mir geht es sehr gut. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen, so, weil ich weiß, es geht noch viel schlimmer.
Ja.
Irgendwie so. Weißt du? Und ich glaube, ja, deswegen sitzen wir auch hier, deswegen machen wir was. Ne?
Ja, aber, und ich freue mich jetzt voll, in eine Großstadt zu gehen und praktisch das Gegenteil zu erleben, wo du das Gefühl hast, so viele andere Leute sind auch queer und sie machen auch crazy Sachen. Und es gibt Leute, die sind sozusagen queere Großstadtkinder, wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht irgendwie, ja, anders aufgewachsen.
Ja, ich meine, dann lehn dich da auch mal zurück. Ne? Hast du es auch verdient. Das ist auch angenehm irgendwie. Ne? Das,
ist krass. Jetzt, ich werde entradikalisiert. Nein, ich glaube, ich meine, ich mache ja weiter den Podcast.
Ich hoffe nicht. Ich finde dich ja auf eine angenehme Weise radikal.
Ja, also das ist aber auch so oft, ne? Ich habe in Hamburg mir die Sachen angeschaut, die jetzt so für die erste Woche sind. Und da gibt es irgendwie so linke Stadtführung, wo du so in besetzte Häuser gehst und so. Ich habe so viel, scheiße, so, ich bin nicht links genug dafür. So links bin ich auch wieder nicht.
Das ist das Gegenteil. Also erstmal genau wie bei anderen, du bist immer links genug, genauso wie du immer queer genug bist. Das ist schon richtig so.
Also mal links genug. Mach ich auch. Oh Mann.
Nee, geht schon. Ich glaube, ne? Also ich mag Hamburg auch total gern. Ich glaube, da gibt es diese Art von Schutzräumen. Ich meine, die gibt es überall.
Ja, aber ich glaube, sie ist
dort deutlich leichter zu erwerben in so einer Art von Umfeld, auf jeden Fall.
Ja, in Würzburg muss man sich schon ein bisschen reinbewegen, so ins Netz. Und ich habe das Gefühl, vor allem in, oder vielleicht werde ich das in Hamburg auch feststellen, aber vor allem in Bayern, ist es halt nicht so, nur weil du eine queere Person kennenlernst, ist sie nicht automatisch cool.
Nee, überhaupt nicht. Und also es gibt hier auch genug queere Personen, die ja genauso halt eine Art von ländlich-katholischem Mindset vertreten, was ich auch überhaupt nicht irgendwie mitkomme. So, natürlich gehören die nicht automatisch
in den Freundeskreis. Das voll.
Ja.
Ich bin so, oh wow, von dir hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass du sowas sagst.
Ich weiß ja auch, okay, ist auch normal und valide, aber im Feld, also die Korrelation ist nämlich stark. Oder das sehe ich auch viel häufiger. Ne? So.
Ja.
Hamburg wird nice.
Wir wollten bei Würzburg bleiben.
Ja.
Wie bist du zum Queer Pride Würzburg gekommen? Also du kamst hier an und hast dir gedacht, ich brauche queere Leute, oder?
Ja, das auch. Nee, tatsächlich, ich kam da erst relativ spät. Ich bin da noch relativ frisch so. Ich war auch schon eine lange Weile hier und habe das, was ich gerade so kurz als Radikalisierungsprozess gesagt habe, das ging schleichen und hat eine Menge Arbeit gekostet. So, war so ganz langsam. Ich habe schon irgendwie dann Stück für Stück gemerkt und verstanden, ich muss irgendwas tun. Weil, ne, wie gesagt, und man muss irgendwie hier aktiv werden und gleichzeitig, ne, queere Leute suchen, an Leute sprechen, an Erfahrungen auszutauschen. Kennst du auch. Hilft total. Der Verein ist ein Schutzraum für mich, komplett. Und das ging dabei so, und dann war es tatsächlich meine Ex-Beziehungsperson, die dann so gesagt hat, hey, ich habe das hier auf Instagram oder so gesehen, wir folgen der Sache schon länger so, lass dann mal noch zusammen hingehen. Und das war eine feine Sache. Ich glaube, das ist ganz oft so, wenn man irgendwo nicht alleine hingeht, ne? Wenn man jemanden hat, mit dem man zusammen irgendwas anfangen kann, dann ist auch die Überwindung viel kleiner. Und dann haben wir einfach mal in die, ne, damals noch nicht in person, so in diese Teamsitzung oder so reingeschaut. Und dann war man eigentlich sofort da, das war man auch sofort aufgenommen, sofort mitgeht. Man hat da so eine Vorstellungsrunde, das ist vielleicht auch mit der größten Gruppe.
Ja.
Und es sind coole Leute, das macht Spaß. Und irgendwie kam da sehr gut rein. Seitdem,
ja, wir haben euch beide gleich
mega
aufgenommen. Ihr wart sofort eingespannt. Ich habe sofort dir geschrieben von wegen, okay, ich habe hier dieses Podcast-Projekt.
Genau, eine halbe Stunde später war ich schon für den Podcast-Schnitt verantwortlich. Okay, genau so. Ja, und da bin ich sehr froh, dass es so geklappt hat. Ich weiß nicht, wann ich allein den Schritt gemacht hätte oder ob ich ihn gemacht hätte. Deshalb ist, glaube ich, nehmt jemanden mit oder so. Ist, glaube ich, macht sowas auch zusammen, ist vielleicht auch fruchtvoll, dann geht es nochmal besser. Und da bin ich sehr dankbar,
ja, voll,
dass das passiert ist. Ja. Und jetzt fühle ich mich in der Runde sehr wohl. Ich glaube, so nach und nach finde ich auch so meinen eigenen Spot darin und meine eigene Rolle irgendwie und merke, okay, dann lass es halt sein, dass ich auch für Aktivismus und zivilen Ungehorsam immer zu haben bin. Aber vielleicht, weißt du, vielleicht ist es genauso auch.
Ja, vielleicht ist es einfach der Kern von dir hier in Bayern, der rauskommt.
Da ist auch das genau die Sache, die gut funktioniert. Ich glaube, genau, mein persönlicher Slogan im Verein ist so der Satz groß denken, so immer, so natürlich kriegen wir 30 Leute zusammen, so natürlich machen wir das so. Ich weiß nicht, ob ich mich manchmal selbst überschätze, aber vielleicht tut genau das auch immer irgendwie gut.
Ja, nicht immer so tief stapeln von denen, da kommt ja eh keiner.
Und vielleicht ist das meine Rolle, die ich nachher noch finde. Ich freue mich, da tiefer reinzusteigen, die Leute besser kennenzulernen. Das macht Spaß. Und das ist eine feine Sache.
Ja, ich glaube, der Tipp mit dem Nehmen Freunde mit ist mega.
Ja, ich bin jemand, der mitgenommen wurde. So.
Ja. Ich möchte nicht schon wieder hier meine Freunde, die das ja auch hören, so judgen. Aber die wollten ja damals alle nicht mit und ich bin alleine hingegangen, aber ich glaube, auch alleine schafft man das. Wenn eure Freunde nicht mitwollen, geht alleine hin. Es wird trotzdem.
In Zweifel, wenn man sich Gedanken macht, die Leute da sind ja auch meistens geil. Die haben ja auch Bock drauf und freuen sich, wenn jemand da ist. Ne? So.
Eben.
Ja. Werdet aktiv, das ist eine feine Sache.
Genau. Ihr könnt auch unserem Instagram-Account nachschauen. Wenn die nächste Sitzung ist, wird das da gepostet. Komm vorbei. Ja, wir sind cool. Wir sind mega. Okay. Wollen wir ins Thema Bisexualität einsteigen?
Wir schieben jetzt schon so dumm rum. Nein, jederzeit, das ist aber auch hier.
Ja.
Ich kenne deine Einstiegsfrage und ich.
Ja! Oh nein, Mikrofondisziplin, nicht in die Hände klatschen. wann hast du zum ersten Mal von Bisexualität gehört? Oder von Queerness? Weil Bisexualität ist ja nochmal die Stufe drüber. Na, man lernt ja erst so, ja, das ist Homosexualität.
Next level
und dann
shit.
Kommst du, und man kann auch bi sein.
Genau, also ich kenne deine Frage, ich wusste, es kommt, habe lange überlegt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So. Mhm. Also ich glaube, ja. Also ich komme ja nicht aus der ganz alten Generation, nee, keine Ahnung. Also als ich in der Schule war, man konnte schon schwul sein. So, es gab das als Option. Das war nicht geil, man wollte das nicht sein, es war natürlich ein Schimpfwort und es gab, weißt du, es gab dann die zwei Schwulen bei uns auf dem Gymnasium, so die, denen haben wir auch ein scheiß Leben gemacht, so auf jeden Fall. Das war nicht in Ordnung. Aber
eine Frage, waren die beiden zusammen?
Nein, natürlich nicht.
Okay. Das wäre mehr Klischee gewesen.
Ich war auch so, natürlich, gerade wenn die einzelnen Leute noch bestimmte Klischees bedienen oder so, dann, ja, es, ich glaube, die haben keinen Spaß gehabt, so, auf jeden Fall, und die wollte man nicht sein, es war, aber es, zumindest die Option gab es, und es gab auch irgendwie, es kam in der Gesellschaft vor, es gab Filme, und es gab, ein bisschen war das Thema da, und vielleicht, ne, ich glaube, wenn man anders mit dem Thema schwul sind, auch vielleicht, ich kenne auch viele Bi-Menschen, oder, ich weiß, ein Freund von mir zum Beispiel, der ist ein bisschen jünger als ich, und bei dem Umfeld wäre es völlig normal gewesen, einigermaßen sich als schwul zu outen oder so. Und der hat halt gemerkt, also der nennt sich heute Bi-Mann, ja, und der hat dann gesagt, okay, er outet sich, dann hat sich vor seiner Familie und so weiter, hat er sich als schwul geoutet, so mit 14, 15, und kam dann irgendwie, wie es Bi-Menschen immer so geht, dann doch mit einer Frau zusammen, so, keine Ahnung, hat er so schön erzählt, wie seine Mutter so war, ja, was denn nun, jetzt habe ich allen gesagt, du bist schwul, und was ist jetzt
los? Jetzt habe ich allen gesagt, du bist schwul, das ist auch nicht okay, ne?
Nee, ist auch nicht okay.
Ja.
Du weißt, was ich meine. Ich glaube, den Weg gibt es auch, den gehen auch viele. Aber für mich war so klar, schwul bin ich auf keinen Fall. Also das wollte man auch gar nicht sein, das war stigmatisiert. Und ich finde ja auch Frauen nice, so, alles super. Also bin ich immer so, ich war dann halt hetero, aber ein bisschen komisch. So, weißt du, und damit bin ich extrem lange geflowt. Habe mich auch gar nicht irgendwie darüber geschert, dass irgendwie Queerness ein Thema für mich sein könnte oder sowas. Also ich habe keine Ahnung.
Hetero, aber ein bisschen komisch ist. Fantastische Beschreibung.
Ja, weißt du, man merkt dann halt schon, es ist irgendwie, ich dachte halt, alle Hetero-Männer oder ne, Hetero-Männer.
Ja, haben so diese gewisse.
Genau, die sind auch mal, die werden auch mal irgendwie, die haben eine gewisse körperliche Nähe zu anderen Männern, finden das okay oder haben auch, sind mal in ihren besten Freund verliebt oder so. Oder finden den jungen Kurt Russell geil oder so. Weißt du, ich dachte halt immer, das ist normal und das gehört dazu, das wenn man hetero einfach. Ist, weil ich bin halt hetero. Und hab dann irgendwann gemerkt, das ist halt nicht so, das trifft auf die wenigsten sogar zu. Aber habe halt nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie ein Level beyond gibt, das irgendwie mir nicht bekannt ist oder so. Also das ist natürlich so, man kennt nie alles und man entdeckt immer neue Sachen. Und ich weiß gar nicht, wann das Thema Bisexualität vorkommt. Es muss, ich weiß nicht, ich muss es schon gekannt haben, lange bevor ich wusste, dass ich zugehöre. Es hat tatsächlich, wenn ich so dran zurückdenke, dann war es wirklich so mit Anfang, Mitte 20, meine damalige Partnerin ist so, die bezeichne ich heute als mein queeres Vorbild. So, das ist eine Person, die hat mich damals unter ihre Redensfittiche genommen. Ne? Das war auch in Köln und sie ist extrem offen damit umgegangen.
So, dass sie nicht ist?
Ja, ja, die hat diese Flagge auch mal irgendwo gehabt und die hat vorher was mit einer Frau gehabt und war damit total offen. Jeder wusste das auch so. Und das fand ich irgendwie cool und normal, so, das war in Ordnung. Und auch da wusste ich noch nicht, dass es auf mich zutrifft, so. Und das war in der Beziehung, die ging fast 6 Jahre und über die Jahre hinweg hat es so nach und nach, hat sie mir dann so mal solche Sachen so, kann ich dich mal fragen? Oder so, du bist doch eigentlich auch bisexuell. So, weißt du, da, also, nur,
ja, läuft, okay. Hat sie dich denn so angestupst und gesagt, was ist eigentlich mit dir los?
Ja, so ein bisschen. Das war also natürlich viel, viel sensibler, als das jetzt rüberbringe. Hör mal, du bist doch bisexuell, weil den Leuten das auf den Kopf zuzusagen, ist ja nie so. Ne?
Ja, aber sie hat es so bei dir irgendwie, die Räder hat angeschlagen.
Ja klar, sie hat extrem gute Fühler dafür gehabt. Und klar, wir hatten eine sehr intime Beziehung, wir waren lange zusammen. Natürlich spricht man über alles Mögliche. Und sie hat mich, glaube ich, sofort als einen der ihren erkannt. Also nicht als einen der ihren wie ihren und Schotten, sondern...
Ja, natürlich. gehört zu meinem Schlag, hat sie sich so gedacht.
Ja, und das Coole war aber, dass sie damit, dass es für sie irgendwie total offen und normal war. Also sie hat auch gar nicht so diese Art von hier, jetzt gehörst du dann zur queeren Community oder so, sondern es war halt einfach schnell für einen gemeinsamen Freundeskreis und Umfeld geschaffen, dem das völlig normal anerkannt war, dem man solche Sachen auch sagt. Mhm. Und dass ich mich, weißt du, dann, dass ich diese Flagge getragen habe und mich damit so selber benannt oder geoutet habe, ging ganz schleichend in den Jahren danach. Das war also vielleicht 2-3 Jahre, sage ich das über mich selber oder so. Weißt du? Oder also würde auch damit
die letzten 2-3
Jahre. Ja. Würde auch damit irgendwie hausieren gehen. Das hat sich schon nochmal hausieren gehen. Das hat sich schon nochmal geändert. Aber ich finde das eigentlich, also gerade wie schleichend der Prozess war. Ich habe dann auch so Wörter wie heteroflexibel mal gefunden. Dachte, die probiere ich aus. So. Weißt du, das war ganz langsam irgendwie. Ich glaube, es lag vor allem an dieser Beziehung und meine Ex-Partnerin, mit der ich auch heute noch einen super Draht habe. Das ist auf jeden Fall eine meiner besten Freundinnen. So. Ohne ihr Anstupsen wieder wäre es wahrscheinlich jetzt noch länger gedauert oder wäre nie irgendwie so komplett für mich rausgekommen, klar geworden. Ja.
Der Begriff metrosexuell, hast du dich damit auch identifiziert?
Nee, das finde ich weiß nicht, vielleicht war es auch wieder dann sehr belegt von, dem möchte man nicht angehören, weil das war schon stigmatisiert oder so. Also, weißt du, ich weiß nicht, es gibt ja so viele so Begriffe in dem Spektrum, ich weiß es nicht. Nee, kam für mich nicht in Frage.
Aber heteroflexibel war so.
Ja, heute finde ich es ein bisschen komisch. Also klar, jeder, ne, darfst du sagen, wie du willst und so. Aber ich würde sagen, auch selbst, ich frage mich, habe mich auch lange gefragt, habe ich irgendwie ein Female Lean oder so? Ja. Weißt du, selbst wenn ich nur mal, weißt du, und heute sage ich auch ganz klar, selbst wenn du nur auf, weißt du, wenn eine von 20 Personen, auf die du stehst, halt keine Frau ist oder so, dann kannst du halt trotzdem sagen, bist irgendwie hier bei uns im queeren Spektrum oder so
willkommen.
Ja. Und auch das, und das kommt dann ja auch, wenn man sich damit befasst, merkt man auch, was sind vielleicht meine eigenen Ressentiments von mir selber, von der Queerness und so weiter. Mhm. Und dann kommt man, weißt du, deswegen von mir aus, nenne ich heteroflexibel oder was auch immer.
Bi-curious.
Bi-curious. Und das, ja, natürlich auch völlig okay. So, ja. Hab ich auch mal gesagt, es ist vielleicht auch nicht, war nie das, was ich irgendwie ausdrücken wollte. Ich merke das jetzt erst. Im Gespräch, vielleicht gibt es viele Begriffe, die so ein bisschen dahin leiten.
Ja.
Und ich meine, also Bi ist ja auch nicht das eine Endziel, auf das alles irgendwie hinführen. Jeder Begriff dazwischen und davor ist auch okay. Und es gibt auch die Überschneidung zu pansexuell, mein Gott. Selbst das ist für viele Leute eine Begrifflichkeit oder welche Farben finde ich schöner, so, weißt du, da wird irgendwie mehr aufgehoben.
Ja,
deswegen okay. Begriffe, natürlich, ich würde auch lieber in einer Welt leben, wo ich kein Wort brauche dafür.
Du würdest lieber kein Wort haben?
Am meisten schon. Also klar, ich mag die Farben gerne, ich mag die Flagge gerne, ich mag das Wort gerne, ich mache das sehr öffentlich und sage das überall, aber auch primär, weil ich das Gefühl habe, ich muss oder so. Weißt du, weil das, was mir gefehlt hat, sind halt irgendwie Vorbilder oder ein Bewusstsein dafür. Deswegen, ich versuche es auch so im Alltag und in meinen Rollen, so einfach so zu sagen, ne, bisexuelle Person ist überall, so vielleicht auch dein quirky Uni-Dozent, der was über lateinische Perfekta erzählt, der ist vielleicht auch eine bisexuelle Person. Oder
ja,
dein,
einfach Leute zu sehen in Situationen, wo ihre Sexualität nicht der Verkaufsschlager ist, aber einfach, es gehört so mit dazu.
Dori hat das schon gesagt. Es gibt halt nicht nur Heller von Sinnen. So. Ja. Allein das, was vielleicht auch, ne, der Heiler in deiner World of Warcraft gilt, ist vielleicht auch einfach eine queere Person. So.
Ja. Und, passiert.
Und genau das, dass man das einfach häufiger sagt, irgendwie öffentlich macht, sagt und normalisiert. Ich glaube, das hilft schon sehr viel. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig, diese Farben zu tragen und irgendwie auch öffentlich auch im Podcast drüber zu reden. Weil, ne, ich denke, wäre, wenn ich 16 gewesen wäre, wäre dann jemand für mich da gewesen, hätte das gesagt oder so, oder ein Podcast, dann wäre schon viel, sehr, sehr viel einfacher gewesen. Und deswegen versuche ich diese Art von Vorbild vielleicht auch zu sein, deswegen ist es mir auch wichtig, darüber zu sprechen, auch diese Art von Identität irgendwie zu pflegen. Weißt
hast du, hast du den Drang oder dieses Gefühl, Vorbild zu sein, erst seit du hier in Bayern wohnst, oder war das auch schon in Köln so?
Das Thema hatten wir schon, das hat sich, glaube ich, verstärkt. Aber ich glaube, gerade jede Art von Diskriminierung und Marginalisierung ist ja anders. Und ich glaube, das ist auch schon so gesagt, ne? Bisexualität next level so.
Ja.
Ich glaube, das eine Merkmal ist, dass man halt unsichtbar ist. So. Und ich glaube, darum geht es genau. Das ist, ich weiß nicht, guck dir bekannte Filme an. Brokeback Mountain ist der Film mit den schwulen Cowboys.
Aber die sind nicht schwul.
Nee, also, oder was heißt, ich will es auch deren Sexualität nicht irgendwie annehmen oder so. Aber erstmal hätte ich, wenn ich den Film gucke, so heute im aufgeklärteren Mindset als damals, hätte ich jetzt keinen Anlass dazu anzunehmen, dass die schwul sind. Beide sind verheiratet mit Frauen, eine intime Beziehung mit denen, haben Sex mit denen auch sehr gerne und irgendwie, ne, also irgendwie
Zumindest. Okay, aber hatte der eine, der größere, also der, ich weiß die Namen nicht, wie hieß der eine? Jake?
Du meinst die Heath Ledger-Figur quasi.
Ja, genau.
So, das von mir aus, dann kann ich halt
sagen. Hatte der gerne Sex mit seiner Frau?
Genau das. Und das finde ich ja spannend, dann kann ich interpretieren und sagen, okay, vielleicht ist das jemand, versteht vielleicht erst spät, dass er irgendwie schwul ist oder so und merkt, dass er vielleicht in dieser Beziehung unglücklich ist oder so. Das gibt's ja auch als Schicksal, als Identität, haben wir auch ganz oft so. Und dann sage ich, okay, das ist vielleicht so ein Charakter, der ist schwul, aber bei dem anderen würde ich da im Leben nicht drauf kommen oder so. Und trotzdem ist es halt der Film mit den schwulen Cowboys. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, Grace and Frankie ist eine meiner Lieblingsserien. Ich gucke die total gerne. Und das ist halt die Serie mit den schwulen Anwälten. So, weißt du, und trotzdem ist halt, auch da ist es genauso. Da ist wieder die eine Person, von der kann ich sagen, okay, vielleicht ist das so jemand, der hat sich spät als schwul gefunden und geoutet, aber die andere Person ist, also selbe Konstellation eigentlich, ja. hat ja auch diese Beziehung, also da ist ja auch ein Thema, dass der Saul, die eine Figur, häufiger in die Beziehung mit seiner Ex-Frau zurückfällt und da liegt ja auch nochmal eine Art von Betrug und so weiter vor. Das ist ja auch explizit Thema und die lieben sich sehr. Und also wenn ich das sehe, hätte ich keinerlei Anlass dafür anzunehmen, dass das eine schwule Person ist, so, weil das einfach anders erzählt wird.
Ne? Aber die, also Menschen, also nicht queere Menschen, gehen ja oft davon aus, wenn sie so jemanden sehen und der ist mit einer Person eines Geschlechts in der Beziehung, sagen sie so, okay, das ist deine Sexualität.
Genau das. Das ist das Thema Unsichtbarkeit. Die, weiß nicht, die großen und langen Beziehungen in meinem Leben, die auch nicht so zahlreich sind, wie ich es jetzt verkaufe, die waren mit Frauen oder zumindest mit weiblich gelesenen Personen oder so. Mhm. Deshalb, ich glaube, ganz oft ist der Druck, dass man quasi, man ist quasi in der Beweislast. Weißt du, man muss erstmal zeigen, guck mal, ich bumse wirklich mit anderen Geschlechtern. So muss irgendwie auch, muss dann einmal jemand vorführen, mit nach Hause nehmen quasi. Und sonst ist das nicht akzeptiert, weil sonst hat man nie bewiesen, dass man irgendwie bisexuell ist. Und das ist Quatsch, ne? Weil du bist ja auch nicht jemand, der irgendwie, weiß nicht, so ein 14-jähriger Junge oder so, der sagt, also heterosexuell, dem würdest du ja auch nicht sagen, nee. Keine Chance. Da musst du jetzt erstmal, bring mir erstmal eine Frau mit nach Hause, sonst bist du irgendwie was anderes oder so. Weißt du, das ist ja Quatsch, das machen wir ja nicht. Aber so ist dann, wenn man das dann macht, ist dann häufig, weißt du, dann ist es wieder andersrum. Wenn du einmal mit einem, ne, das klingt wieder sehr binär gedacht, aber wenn ich mich einmal irgendwie der Öffentlichkeit mit einem anderen Mann zeige, dann ist man halt der Schwule. So, dann hat man sich entschieden oder man hat sogar im schlimmsten Fall, habe ich auch schon erlebt, in gewissen Kontexten, also der hat uns ja die ganze Zeit was vorgespielt, der ist in Wirklichkeit schwul oder so.
Ja, weißt du? Aber ich habe da mal die Theorie gelesen, dass es sozusagen bei sowas dann oft, also bisexuelle Männer werden eher als schwul gelesen und bisexuelle Frauen eher als heterosexuell, weil Sexualität immer auf den Mann bezogen ist. Ja, so, wenn du mit einem Mann auftauchst, dann ist es das, wofür du dich entschieden hast. Mit einer Frau, ja, ist immer noch so.
Ja, deswegen ne, auch, also
ja.
Bisexualität in verschiedenen Geschlechtern ist auch nochmal eigenes Thema. Ne? Also das ist das Patriarchat, oder ist es? Das kann sich vorstellen, dass also Sex mit Männern, stehen auf Männer, kann es sich vorstellen. Das heißt, okay, Männer, die sich entscheiden, TM andere Männer nice zu finden, die akzeptieren wir, weil das kann man, ne, so. Ja. Aber Frauen, die warten ja nur auf den richtigen Schwanz. So, weißt du, das ist so. Weil niemand, also im Patriarchat kann sich niemand eine Sexualität vorstellen, die nicht auf den Mann bezogen ist. Ich glaube, genau das ist das Thema.
Und dass Frauen auf Frauen stehen, ist ja noch so in gewisser Weise zum einen für den Mann. Und das zum anderen ist es ja so flexibel. Es ist ja so, naja, Frauen können schon mal mit Frauen rummachen, weil ist ja, die müssen ja deswegen noch nicht bi sein.
Ja, ich glaube, bei Bi-Frauen ist es viel eher so eine Phase, sagt man immer, ne? Und Männer sind dann entweder, die haben sich noch nicht entschieden oder so. Und ich weiß nicht, Bi-Person ist nochmal ein anderes Thema. Die haben gleich zwei Sachen am Start, die sie jedes Mal jedem erklären müssen. Also ich finde es spannend, wie selbst, ne? Also selbst innerhalb von eigentlich einem Problem, nämlich der Unsichtbarkeit von Bisexualität, gibt es so viele verschiedene Baustellen, so Auslegungen und so. Und wenn nochmal irgendwie mehrfach marginalisiert bist, sowieso, dann ist nochmal ein anderes Thema. also ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast über Bisexualität auch schon gemacht. Ich beschreibe jetzt ein Bild, ein Meme, das ich mal gesehen habe, das ist immer gut auch. Du kennst dieses Meme mit den zwei starken Armen, die so einschlagen. Mhm. Ist aus Predator oder so. Und auf dem einen Arm steht was, auf dem anderen, in der Mitte das, worauf sie einschlagen. Auf dem einen Arm stand bei Sexual Men, auf dem anderen steht bei Sexual Women. Und das, worauf sie einschlagen, ist Getting told attraction to women isn't real. Weißt du, und ich glaube, das ist genau das Thema, was du gerade meinst. Ne? Das ist das ist tatsächlich so. Und deswegen maß ich mir noch mal mehr nicht an, über mehr bisexuelle Personen als mich selbst sprechen zu können, weil jeder dann eine eigene Geschichte hat. Wenn du irgendwie, auch als Bi-Mann, wenn du dich mit 16 als schwul outest oder so, dann hast du auch eine ganz andere Diskriminierungsgeschichte hinter dir.
Ja. Und ich glaube, ein ganz großes Problem auch, was Bisexualität angeht, ist, dass es so ein bisschen wie die Einstiegsdroge gesehen wird. Es ist so... Du outest dich als Bi und danach outest du dich dann als Homo. So.
Ja, genauso wie ich gerade versehentlich schon der abfällig über Heteroflexibilität geschrieben habe. Ne? Nur weil es für mich der Weg war, heißt es ja nicht, dass es immer so ist. Genauso haben wir auch
ich finde es auch richtig spannend, dass du die Geschichte andersrum erzählt hast, dass sich jemand erst als schwul geoutet hat und dann als bi.
Aber ich finde witzig, dass es das immer gibt. Genau. Also viele hier im Podcast haben ja auch schon erzählt, sie haben sich dann mal erst als bisexuell gelabelt und dann als lesbisch oder schwul. So. Mhm. Also das gibt es ja auch. Also das ist, für viele ist es auch eine Einstiegsdroge oder so. Und genauso, so muss halt, so nimmt halt jeder irgendwie seinen eigenen Pfad. Das ist ja auch das Spannende irgendwie, ne? Dass man irgendwo angekommen ist, wo man sich wohl fühlt vielleicht am Ende. Und vielleicht sage ich auch in 10 Jahren, ich bin doch heteroflexibel oder ich bin pansexuell oder was auch immer, so von mir aus.
Ja.
Ich finde es auch wichtig, dass also auch so diese, das ist ja wirklich eine Entscheidung, die zu einem Label, die auch zu akzeptieren, wenn man sich da mal ändert. Ich will gar nicht sagen getäuscht hat, sondern vielleicht auch sein eigenes Selbstbild irgendwo ändert. Das finde ich auch ganz wichtig, ne? Oder dass man ja, nur weil man immer gesagt hat, man sei eine Frau, vielleicht wusste man es nicht besser oder so. Weißt du, das kann
man hatte die Möglichkeit noch gar nicht gesehen, was du sonst sein kannst. So.
Und nur weil ich irgendwie immer erzählt habe, ich sei hetero, ist das jetzt nicht.
Ja, voll.
Für immer fest.
Ja, aber ich glaube, was sehr in dieses Bi als Einstiegsdroge mit reinspielt, ist, dass die Gesellschaft eben Heterosexualität so als das Ideal sieht. Und auch ich habe jetzt irgendwie in den letzten Tagen sehr mit dieser Sehnsucht nach Heterosexualität zu kämpfen, weil man will immer noch so, du weißt, so fühlst du dich eigentlich nicht, aber du willst es so sehr, du willst so sehr diesem gesellschaftlichen Ideal entsprechen, dass du als homosexuelle Person eben sagst, bin ich halt noch bisexuell sozusagen. Und das als Einstiegsdroge, damit du noch so damit du dir noch so eine Chance offen lässt, ist auch mega schlecht. Also das
ja,
ist
natürlich.
So,
Weißt du, und das ist, da gibt es vielleicht auch einen Schutzraum. Manchmal ist es, weißt du, so, wenn du irgendwie als Frau gelesen wirst, und da musst du einen Mann an deiner Hand, musst du niemandem erklären. So, weißt du?
Ja.
Da geht's, vielleicht geht's, ist das auch eine Art von Sehnsucht, sich, weißt du, in ein Leben zu wünschen, wo man nicht immer diese Art von Erklärung leisten
muss. Ja, ne? Oder wo man sich einfach, nicht die ganze Zeit outen muss.
Ja, genau, wo man nicht andauernd sich outet, sondern vielleicht auch einem Ideal einfach mal entsprechen kann, sich auch mal zurücklehnen kann. So,
ja. Und ich glaube, so, dass Bisexualität so viele Stories dahinter haben kann, so wie die Leute diesen Pfad genommen haben. Haben sie den genommen, wo sie sich gedacht haben, scheiße, aber ich will doch unbedingt noch irgendwie die Möglichkeit haben, hetero zu wirken, so, und sind es dann nicht. Oder sie denken sich zuerst, ha, schwul, klares Wort, nehme ich, passt auf mich. Und dann denken sie so, aber eigentlich finde ich so Frauen doch noch heiß oder so.
Ja, voll.
Ja, und das ist... Es gibt so viele Möglichkeiten, da ranzukommen oder sich da zu finden, so dass es ja so viele unterschiedliche Stories von Bi-Personen gibt.
Ja, auch das ist man nie fertig, ne? Also genau das, wenn jetzt, also ich finde es auch spannend, ich habe jetzt meinen eigenen, von dir schon erwähnten, quasi Outings-Podcast, habe ich nicht nochmal angehört, aber das ist keine 3 Jahre, 2 Jahre ist das her oder so. Und auch damals war ich mit dem Thema noch ganz anders als heute. So, weißt du, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wo es in 10 Jahren hingeht, deswegen ist man halt nie irgendwie damit durch. Und man lernt ja ständig neue Sachen über sich selbst und über die Welt und ändert sich auch.
Ja, ist voll verrückt, ne? Ja. Wie man immer so alleine in der queeren Szene, wie die queere Szene wächst und plötzlich fällt dir auf, warte, über diesen Aspekt von mir selbst habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Das
und dann fällt dir auf,
Zeit.
Hey, eigentlich bin ich damit richtig unzufrieden. So. Eigentlich kann es mir viel geiler gehen, wenn ich irgendwas anders mache mit mir selbst. So.
Und deswegen ist es auch so nice, dann, ne, anderen Leuten, anderen Geschichten und so zuzuhören. Das ist schon, darum geht es ja auch, ja.
Ja. Das ist heftig, dass du dich vor 2 Jahren dann erst als Bi geoutet hast. So, deine das heißt Freunde haben schon davor, oder das hast du es halt irgendwann erzählt? Oder hast du es einfach so als Fakt jetzt mal hier hingestellt?
Man hat halt, vielleicht ist das auch nochmal so ein Bi-Thema, man hat halt nicht immer so ein Outing oder so. Also der Podcast war für mich krass, weil es so, den habe ich auf Facebook geteilt oder so. Weißt du, mit Leuten, ne, die sonst, mit denen ich sonst nichts mehr zu tun habe, aus der Schule, von früher oder so. Das heißt, ich wusste, dem hören viele Leute, die sich sonst dafür nicht interessieren, ja, so nicht auf diese Weise in meinem Leben sind oder so. Da kam tatsächlich sehr viel Positives zurück und auch sehr viele Leute, die es dann vor mir geoutet haben, sagen ja und so weiter.
Oh.
Trotzdem war das irgendwie ein Schnitt und ein großes Outing. Trotzdem ist halt, das Outing läuft entweder täglich oder nie. Viele Leute wissen es nicht, akzeptieren es auch nicht oder so. Klar, im Freundeskreis war es gerade in dieser Beziehung, in einem gemeinsamen Freundeskreis, völlig normal und anerkannt. Das war auch so, ich hatte auch schon damals so meine Bi-Buddies und Leute, die mir damit irgendwie nahestanden, mit denen man darüber reden konnte, so auf jeden Fall. Und ansonsten ist es halt immer, also es geht stetig weiter. So. Und es, man, das Ding ist ja, man muss sich auch immer neu outen. Und wenn man, gerade wenn man dann mit einer Frau irgendwo auftaucht oder so, weißt du?
Ja, dann sagen wir also, hä, doch
das
nicht.
Ist nicht das erste Ding, was man sagt, übrigens, ich bin bi. So. Also ich weiß nicht, ne? Das ist vielleicht auch gerade deshalb, weil erstmal hetero immer als Norm angenommen wird. Deswegen muss man immer, also dann nochmal extra, sind die Leute überrascht, wenn irgendwas anders ist, was ja auch schon echt Mist ist, ne?
Ja.
Ja.
Aber ja, Das ist so zwei Arten, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Mir geht es oft so, entweder mir macht es Spaß, mich zu outen. Ich bin so, haha, ja. Hätte da alle nicht gedacht. Ne? Oder ich bin so, fuck, jetzt muss ich das auch noch erledigen, sonst denken die alle, ich sei eh schon so.
Genau, also man kommt neu in den Raum und denkt, okay, wir sind fünf neue Leute, alle denken, ich bin hetero.
Das wie kläre ich das denn jetzt auf?
Das war das auch Dori, die meinte, erstmal im Kopf davon ausgehen, dass alle irgendwie queer sind, ja, und sich dann überraschen lassen.
Oder das muss ich machen, weil ich einfach umgekommen.
Verändert auch das Mindset, mal gucken. Nee, also ja, vielleicht einfach versuchen, selber auch diese Vorteile abzustreifen.
Und ja, dann kann man über den fantastischen Satz bringen, ach, du bist hetero.
Ach krass.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ich habe auch eine Freundin, die ist hetero, die würde voll gut zusammenpassen.
Ich habe leider viel zu viele Freunde, die hetero sind.
Ja, auch das, ne? Also hetero zu sein ist ja auch nichts Verkehrtes, so.
Ja.
Sondern mehr so, also der Druck der Gesellschaft, der davon ausgeht, ist halt der Scheiß. Also eigentlich ist mir völlig egal, wer wie irgendwie ist, so, ne? Aber ich glaube, diese Norm ist das Schlimme. Ja.
Oh, mir ist aber was Verrücktes aufgefallen. Ich würde für meine queeren Freunde viel eher so durchs Feuer gehen als für meine straighten Freunde, was mir voll leid tut. Jetzt. Ich glaube, die straighten Freunde hören es nicht. Aber mir ist so aufgefallen, so, wenn es darum geht, oh, die Person lässt mich unangenehm fühlen, weil ich von der homophobe Vibes bekomme und das sagt eine queere Person zu mir, bin ich so, lass die Person rausschmeißen auf den Freundeskreis. aber wenn eine straight Person zu mir sagen würde, ja, die lässt mich unangenehm fühlen, dann wäre ich erstmal noch so, ja.
Ja, ich glaube, also, ich kenne das ein bisschen, da geht es um Solidarität und so weiter, ne? Also, ja, ist ein bisschen, eigentlich gehst du ja schon täglich für die durchs Feuer und die gehen ja auch täglich durchs Feuer für sich selber. So, also ich glaube genau das, weil man das weiß. Es gibt ja so Solidaritätszirkel. So. Du hilfst mal irgendwo beim Umzug, damit dir mal irgendjemand anders hilft. Das muss gar nicht dieselbe Person sein. Weißt du, aber ich glaube,
du gibst in die Welt und das Karma gibt dir zurück. So.
Genau, deswegen ist vielleicht gerade als selbstqueere Person weiß man so, wenn ich jetzt ein bisschen Solidarität in den Zirkel mit reingebe, dann kommt vielleicht auch mal wieder irgendwas auf mich zurück. Weißt du? Und,
ja, das ist die Erfahrung, die ich am Abend vom CSD dieses Jahr hatte, dass ich heulend im Auto saß und mir gedacht habe, vielleicht muss ich auch nicht so viel für die Community geben, sondern die Community muss mal für mich was geben.
Und es ist auch geil, ist der Hammer. Also mir kommen echt die Tränen, wenn ich immer so hier den Dyke-March oder so sehe, wie auf einmal hier Leute auflaufen, hier, weißt du, auch irgendwie ihren Scheiß zeigen, so ihre Flaggen hissen und für irgendwas einstellen. Das ist der Hammer. Also weißt du, darum geht es ja auf. Und deshalb sind auch solche Veranstaltungen, der Würzburger CSD, Märsche und Proteste jeder Art immer so wichtig. Ne? Also klar. Da sieht man dann auch mal ein bisschen die Solidarität und die Leute sind, ja. Gerade wenn mal wieder irgendwelche Nazis eine Kundgebung machen.
Ja. Ja, genau. Ich wollte noch fragen nach so, ja, nein, warte. Genau, das war der Einstieg, den ich eigentlich nehmen wollte, als ich gesagt habe, dass du dich vor 2 Jahren erst geoutet hast, im Sinne von, dass es dann so die Allgemeinheit wissen darf.
Mhm.
So. Und dann, ja, was hast du für Rückmeldungen bekommen? Du hast ja schon gesagt, die meisten haben erstaunlich gut reagiert, so. Aber als bisexueller Mann ist man, glaube ich, nochmal anders, so unter der, ja, unter dem prüfenden Auge der Gesellschaft. So. Und das ist nochmal, ich glaube, man wird nochmal auf so eine ganz komische Weise diskriminiert, auch von vielleicht homosexuellen Männern, mit denen man dann plötzlich Kontakt hat, die so sagen, was, du bist
bi. Ja, voll. ich weiß nicht, also ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang in Köln dann versucht, gerade als ich aus dieser Beziehung rauskam und so ein bisschen mich selber neu finden musste, auch versucht in so queeren Communities und Schutzräumen eben auch Anschluss zu finden und so weiter, ist gar nicht leicht. Gerade wenn du damit neu bist und sagst, okay, ich habe vielleicht, weißt du, ich habe vielleicht diese Art von sexueller Erfahrung, die ich als mein Beweisstück irgendwie aufbieten kann, habe ich vielleicht noch nicht und bin irgendwie super neu und vorsichtig. Dann sagen, ey, du bist ja gar nicht richtig queer, du bist gar nicht richtig schwul. Also ich weiß auch nicht. Natürlich, ne? Ich will auch die Diskriminierungserfahrung von schwulen Männern auf keinen Fall runterspielen. Ich glaube halt, ne, wie das Patriarchat halt so spielt, sind unter den Unprivilegierten die Privilegierten. Weißt du, ich meine, so, wenn irgendwie so CSD-Bilder, irgendwie irgendein Flyer für irgendeine Party, dann sind da so 5 weiße, durchtrainierte Cis-Dudes drauf oder so in so Unterhosen. Weißt du, das ist so. Du weißt genau, was ich meine.
Ja, natürlich. Ich habe schon seit Ewigkeiten einen Poetry Slam-Text im Kopf über Repräsentation, den ich unbedingt mal schreiben will. Weil das ist so, wenn du LGBT nimmst oder LSBTI, ne? Dann je weiter nach hinten du in den Buchstaben kommst, desto weniger repräsentiert sind die Leute.
Und das war heißt, auch bei
L und S sind auf jeden Fall die, die noch in der Gruppe der Marginalisierten die Privilegiertesten sind.
Und ich selbst da ist S vor L. So, weißt du, also geh mal, selbst so Scharfenstraße, Köln, keine Ahnung. 9 von 10 queeren Clubs sind schwulen Clubs. So. Mhm. Und da wirst du als Frau schon komisch beäugt, wenn du da reingehst oder so. Ne? Das ist irgendwie nicht. Also klar, schwule Männer, gerade weiße schwule Männer, weiße, reiche, able-bodied schwule Männer, so haben auch ihre Diskriminierungsgeschichte, aber trotzdem müssen die halt aufpassen, weißt du, dass ihnen halt auch nicht diese queere Szene gehört oder so. Und ich habe sehr viel, also ich will nicht sagen den Großteil, aber viele scheiß diskriminierende Erfahrungen habe ich gemacht von schwulen Männern. Das finde ich auch bemerkenswert.
Ja, das ist krass. Weil man so zu queeren Leuten kommt und sich denkt, ah, ihr seid cool. Ihr seid doch nicht cool, fuck.
Ja, ganz oft glaube ich nicht. Und auch da, das fand ich auch krass, da muss man halt nochmal suchen und unterscheiden. Also klar, ich habe super wichtige, solidarische, geile, schwule Männer in meinem Freundeskreis. Und auch Menschen, die super offen mir gegenüber waren, auch zu sagen, ich gehe vielleicht mit dir diesen und jenen ersten Schritt oder binde dich hier in diese Gruppe noch ein oder mach mit dir vielleicht auch diese Erfahrung. Also ganz, ganz wichtig, ganz, ganz super. Ich glaube, dass es auch so innerhalb der Szene und Szenen so eine Art von Diskriminierung gibt, ist auch nochmal ein großes Thema. Das ist, glaube ich, auch gar nicht von außen gar nicht so sichtbar. Das merkt man auch erst, wenn man da irgendwie beitritt und reinkommt. Weißt du, was ich meine? So.
Definitiv.
Ja.
Dann davor gar nicht bewusst.
Ja. Ansonsten, es ging um Rückmeldung eigentlich. Ne? Ansonsten, ich fand bemerkenswert, wie, wenn man offen damit umgeht, mit der eigenen Bisexualität oder Pansexualität, was auch immer, wie viel dann doch zurückkommen. Dass auch, weißt du, Leute, von denen man das gar nicht wusste und sagen, ja, ich habe mich nie darüber getraut, ich rede da nicht drüber oder so, aber ich gehöre übrigens auch dazu. So,
ja, das ist krass.
Gerade nochmal viele Bi-Männer im Freundeskreis, von denen ich das gar nicht wusste, kamen dann so danach auf mich zu oder wenn das irgendein Thema war, so. Und haben es dann mir einfach so erzählt. Das ist dann auch völlig okay. So einfach, das ist, dann bist du jetzt eine von den 10 Personen, die das weiß oder so. Und ich fand krass, wie viel einfach dann doch im Versteckten, also ich glaube, wir sind überall.
So. Ja, definitiv. Du, wenn man sich so Statistiken durchliest und so, von wegen, dass eigentlich die Mehrheit der queeren Leute bi sind, aber halt immer noch so hetero-passing.
Ja, ich glaube, das ist so. Da geht es ums Passing. Ja, natürlich. Und die meiste Zeit meines Lebens bin ich ja auch hetero-passing.
Ja.
So. Ich glaube, das sind wir da, das schließt sich der Kreis. Deswegen ist es vielleicht auch so wichtig, das zu thematisieren und zu machen. So.
Ja. Deswegen ist es wichtig, Vorbilder zu haben.
Auf jeden Fall. Und das kann man selber sein und immer wieder versuchen, das irgendwie zu thematisieren. Das ist die Idee.
Ich hatte vorhin, während wir geredet haben, noch eine Idee für ein lustiges Spiel. Nämlich, es gibt ja so viele bisexuelle Figuren in der Popkultur und einfach im, weißt du, so im täglichen Leben, irgendwelche Promis, irgendwelche Leute, von denen man mal gehört hat und gar nicht wusste, dass sie bi sind.
Mhm.
Das ist so krass, ne? Irgendwie, als ich angefangen habe, so mit der queeren Szene Kontakt zu haben, habe ich diese Listen im Internet gefunden von wegen, diese Leute sind bi und wussten nie davon. Ich war so, krass, Mann, das ist ja heftig. Und das ist so, ja, welche Leute kannst du so spontan nennen, wo du weißt, ey, die waren bi, so Cara Delevingne.
James Dean. James das ist Dean. Der eine, den jeder kennt.
Ja. Ja, das ist...
Voll. Und auch das, ne, da geht es darum, dass es halt auch unsichtbar ist. Und ich glaube, ja, auch da selbst, ja... Selbst so historische lesbische Figuren oder so hat man wirklich nur im Kopf, wenn sie diese Art von, ne, Anführungszeichen, Kampflesbe waren oder
oh,
so,
krass,
indem man
das
weiß.
Ich habe beim Herfer einen Podcast gehört.
Ja.
Ich kann den übrigens empfehlen. Er ist sehr gut. Wie heißt der? Queer as Fact. Ja, Queer as Fact. Und das ist der Podcast von denen über Stonewall. Und da ging es so, welche Theorien gibt es, wie Stonewall begonnen hat, die Stonewall Riots? Und das eine ist die Stonewall-Lesbe. Und die Stonewall-Lesbe war halt auch so, weißt du, ja, draufgängerisch, butch und so. Und ja, ich saß im Auto und mir kamen fast die Tränen, weil ich mir gedacht habe, so deswegen machen wir das, damit Leute, weißt du, damit Vorbilder weiterleben und voll. Sexualität so was sein kann, was man irgendwie, wofür man sich nicht schämen muss.
Im Gegenteil, genau, das ist vielleicht normal, darum geht's. Geil, ey, Stonewall, super Beispiel. Guck dir so, nee, hier, haha, CSD, Stonewall, Paradies, das sind dann wieder die 5 weißen Typen drauf. So, also, da geht's vielleicht, da vergisst man, dass ein extrem großer Anteil, wenn nicht der größte, von nicht weißen Personen kam, von Transpersonen und so weiter. Das ist irgendwie, das hat man so im allgemeinen Bewusstsein einfach nicht drin. Genau, ja.
Ja. Ja, das haben die erst in dem Podcast gesagt, nämlich, dass sogenannte Street Queens, also Transpersonen, die auf der Straße gelebt haben, sich viel eher mit der Polizei anlegen konnten, weil das war denen ihr tägliches Business. Die wurden schon 50 Mal verhaftet. So.
Denk
die
so,
waren nichts Ungewöhnliches mehr. Aber für die Cis-Männer, die zu Hause noch eine Frau hatten und halt im Geheimen dahin gekommen sind, als es da zu den Aufständen kam, sind die nach Hause. Weil da waren Leute mit Kameras. Da lässt man sich ja nicht blicken. So. Ja, also die privilegierten Personen haben sich dann zurückgezogen. Wobei waren sie so privilegiert, wenn sie... geheimes Leben.
Ja, natürlich. Ist, also. Das heißt, man will auch nicht verschiedene Diskriminierungsformen ranken.
Ja.
So, ich will also ganz oft sage ich auch so, eigentlich manchmal, meistens fühle ich mich sehr, sehr privilegiert und sehr, sehr, weißt du, ich,
ja.
ich, ich habe genug Kohle, ich bin irgendwie, ich bin ein weißer Typ, ich gehe die meiste Zeit das Hetero, ich habe kein Thema. So, weißt du, so. Das ist bei einer Art von Mehrfach-Marginalisierung nochmal ganz anders natürlich.
Ja.
So,
da hat man immer so seine Problemkiste und ist so, nein, es ist nicht nur das, es ist auch noch das und das und das.
So, trotzdem möchte ich halt auch, weißt du, mal, also den anderen Menschen ihre Art von Diskriminierungserfahrung nicht absprechen.
Ja.
Weil, so, und das finde ich auch ganz wichtig. So.
Ja. Das ist immer dieser Zwiespalt zwischen, ich möchte gerne über Männer lästern, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, Männer haben es auch schwer. Aber trotzdem
ja,
möchte ich manchmal
ja,
über Männer lästern.
Natürlich, haben sie auch verdient, trotzdem, ja, ich weiß nicht, erzähl mal Männern, dass der Feminismus auch für sie da ist.
Ja,
das ist ja de facto so.
Ja, du, ich habe mich erst jetzt so in den letzten Monaten wirklich mit Männern angefreundet. Das war immer so ein Projekt von mir, weil ich mit Männern irgendwie schon eine schwierige Beziehung hatte immer. Und jetzt, wo ich so männliche Freunde habe, fällt mir auf, wenn ich so Fragen stelle, wie hast du dich immer als unsicher gefühlt? Hast du jemals Gedanken darüber gemacht, ob du ein Pfefferspray brauchst, wenn du nicht
schlafen gehst? Ja, voll.
Sind die so, nein. Ich bin so, was?
Ja, das, weißt du, selbst wenn dich das nicht selber betrifft, vielleicht ein Auge dafür zu haben, das zu wissen, wenn du vielleicht
ja.
mit jemandem, genau, ja. Es ist, das Thema hatten wir auch neulich, ne? Hatten wir, glaube ich, schon mal. Da ging es darum, kann ich mich irgendwie auf einer Skala an und kann ich sagen, okay, ich bin 50% so, 50% so oder so. Oder wie setze ich meine Bisexualität zusammen?
Ja.
Ich dachte immer, ich habe diese Art von Female Lean, weil ich mir erst so Einstiegsdroge mich ganz langsam herangetastet habe über Heteroflexibilität. Und noch heute denke ich gerade so, manchmal vor allem in Bayern, nein, denke ich so, okay, eigentlich stehe ich ja vielleicht doch gar nicht so sehr auf so Typen oder so, weißt du? Ja, dann fiel mir einfach auf, das hängt einfach damit zusammen, dass also die Eigenschaften, die ich an Menschen, an Personen schätze, die werden vielleicht viel eher so in Frauen-TM reinsozialisiert bei uns, weißt du? Die meisten Männer finde ich nicht scheiße, weil sie Männer sind, sondern weil sie irgendwie keinen Draht zu ihren Gefühlen haben und den Unterschied zwischen Shampoo und Duschgel nicht kennen.
Ja.
Weißt du? Und unter denen, die das aber haben, finde ich dann wieder sehr viele richtig nice.
Ja.
Weißt du, ich glaube, das ist so das Thema. Übrigens, ne, fällt mir auch noch ein, dass man noch erwähnen sollte, das finde ich auch sehr wichtig, dass Bisexualität nicht immer nur Männer und Frauen bedeutet. Ne? Also es ist, nur weil ich so rede, dass in meinem Fall diese beiden Geschlechter umfasst, ist das natürlich nicht die Definition von Bisexualität. Aber einfach, ne, damit du ein Beispiel hast, du weißt, was ich meine. So, und,
ja, ich fühle das sehr, weil warum habe ich mich nie mit Männern angefreundet? Weil wir uns nie verstanden haben, weil Männer meiner Meinung nach diesen Tick haben, nur über sich selbst zu sprechen. Also wirklich, das ist so, wenn ich mich mit Männern getroffen habe, war ich immer so, okay, können wir auch über mich, also so, wenn ich was sage,
ja, was anderes.
Ja, es ging immer nur um sie und jetzt hat man so zwei Kumpels oder so, die es auch schaffen, nicht nur über sich zu reden und über ihre Gefühle zu sprechen, ich bin so, Jungs, ich bin so.
Ja, aber selbst das, ich bin nun mal auch als Mann TM sozialisiert, ich rede ja auch gerne über mich, das weißt
ja.
du, auch so, das aus mir selber rauszukriegen, ist auch nicht leicht, also weißt du, so, natürlich darf ich irgendwie mal weinen oder so ein Kram oder mich irgendwie öffentlich empathisch zeigen oder so. Ich war der unangenehmste Jugendliche der Welt. So, ganz ehrlich. Ich war so krasser Technokrat, keine Gefühle und so eine Scheiße. So, weißt du, das ist auch schrittweise, macht das nicht. Genauso, wenn man als Frau sozialisiert ist, genauso. Also dann hat man auch Sachen, die man auf jeden Fall da hat, ne, ist aber auch gleichzeitig ist man das Care-Arbeit-Opfer für alle.
Ja, man lernt nie so für sich selbst einzustehen.
Ja, voll.
So. Mir ist auch aufgefallen,
und man hält lieber mal die Fresse.
Ja, wie viel Arbeit ich für jetzt meine Kumpels übernehme, wo ich mir so denke,
ja.
Christina, du machst irgendwas falsch. Das ist so, du kannst nicht für die so, weißt du, wenn sie dir sagen, oh, ich habe immer noch nicht recherchiert, wann eigentlich, wo ich eigentlich hin muss für mein Studium, kann ich nicht die sein, die das nachschlägt für die. Das ist denen ihre scheiß Aufgabe. Ich denke mir so, das ist eigentlich viel zu viel Arbeit, die ich so als Frau irgendwie so drin habe. Es ist so, irgendwas steht an, ha, mach das mal.
Ja, komplett. So, du bist du hast gelernt, wenn du als Frau sozialisiert bist, dass du irgendwie für alle die emotionale Arbeit leistest und so und das auch stillschweigend hinnehmen musst und lieber mal nichts sagst. Ne? Das ist genauso fatal. Und das sind halt, ob du cis oder trans bist, du wächst dann irgendwie mit solchen Rollensachen auf und die sind super schwer abzulegen, egal was du bist.
Deswegen,
ne?
Feminismus ist Fall da.
Eben, und der hilft auch den Männern. So, wie geil ist es, wenn du halt auch weinen darfst? So, und das ist schon wirklich das Beste. Und wenn du halt nicht immer den starken Macker raushängen lassen musst und so ein Kram. Das, also, ne, Feminismus hilft auch Männern, ist vielleicht der ganze
Aspekt. Schöner Schlag. Ja, Feminismus hilft auch Männern. So, ich hatte gerade noch im Kopf Sex Education. Neue Staffel kam ja raus. Ich weiß nicht, ob du das schaust.
Überhaupt
es ist eine
nicht. Alle reden davon.
Serie.
Alle reden
ja.
davon. Ich gucke doch keine Serien.
Ach so, okay.
Ja.
Es ist eine der zwei Serien, die ich schaue. Sex Education und Queer Eye. Weil das sind die beiden, wo ich mich sehe. Jedenfalls, Adam ist eine Person da drin. Und das ist auch, daran merkt man, dass, wie sehr in ihm die toxische Männlichkeit so indoktriniert wurde und wie er erst lernen muss, so, nur weil ihn jemand als schwul bezeichnet, muss er nicht jemanden schlagen. So. Das ist nicht die Art und Weise, sich zu wehren. Und dann gleich in der zweiten Folge sagt er so, als er dann als Schwuchtel bezeichnet wird, sagt er so, ja, bin ich. Und alle so, ey, krass, Mann. Nice. Wir stehen auf deiner Seite. Und es ist so, Revelation. Feminismus ist auch für Männer da.
So.
Man kann auch weich sein. Ja, das ist wäre eigentlich ein fantastischer Titel, ne? Aber eigentlich will ich das Bisexualität
nennen. Man darf auch weich sein, finde ich auch okay.
Nein. Feminismus ist auch für Männer da. Nicht, man darf auch weich sein. Eine weiche Seite haben. Ja.
Haben wir noch was?
Ja, das, deine Aufgaben im Queer Pride Verein, da sind wir am Anfang gar nicht drauf eingegangen, aber ich weiß ja, dass du da so eine Sache am Laufen hast, über die wir hier unbedingt noch sprechen müssen.
Oh, das ist ja schon fast die Überleitung zum Werbeteil, ja?
Ja, hier kommen wir zum Werbeteil,
sehr schön. Sagen. Es gibt eine Sache, die ich mir auf jeden Fall gerade am Herzen nehme, für die möchte ich auch Werbung machen, das ist die sogenannte queere Klassenfahrt. Das ist eine Art von, ein Barcamp, also wer den Begriff nicht kennt, ist eine Art von offener Tagung oder Konferenz, wo man eben hinkommt und die Idee ist, dass man zusammenarbeitet. Also man macht politische, gesellschaftliche Arbeit, Aktivismus zum Thema Queerness. Wir setzen uns da zusammen, die Gruppen und die Themen bilden sich ganz spontan und dazu fahren wir ein bisschen weg. Es soll ein bisschen dieses Klassenfahrtsfeeling haben, weil da werden auch Leute so jugendherbergsmäßig irgendwie eingefärbt sein, irgendwie auch mit mehreren Leuten im Raum, aber hoffentlich ohne das ganze Mobbing, das mit Klassenfahrt einhergeht.
Eben, das ist, wenn ihr schlechte Erfahrungen in Klassenfahrten hattet, weil ihr queer und klein und nicht wusstet, wie ihr dazugehört, da gehört ihr dazu. Wir sind alle queer.
Genau, ich glaube nochmal, der strukturierte Appell ist, wir fahren weg. Wir wollen wegfahren, wir wollen mit euch wegfahren.
Ein Wochenende.
Ein Wochenende lang, das ist der erste Advent, wenn ich das richtig sehe. Da wollen wir was machen. Da wollen wir zum Thema queere Sichtbarkeit arbeiten. Wir wollen auch natürlich irgendwie zusammensitzen, saufen und uns kennenlernen. Aber wir wollen eben auch.
Der Saufenteil ist übrigens nicht mandatory. Ich trinke auch keinen
völlig
Alkohol.
Völlig optional.
Ja.
Aber es geht darum, eben ein bisschen Ideen zusammenzubringen, Leute zusammenzubringen, zu überlegen, was können wir machen, ein bisschen aktiv zu werden, in Gruppen sich Themen zu widmen. Das kann alles sein. Wenn ihr irgendwie ein krasses Thema habt, das vielleicht auch nicht so auf dem Zettel ist, dann findet sich da eine Gruppe, mit der ihr zusammenarbeiten könnt. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Da kann man in einer Podiumsdiskussion stehen, ein kleiner Vortrag oder ein Brainstorming von, hey, wir sollten mal diese Aktion machen. Und ich hoffe einfach, das ist, was ein bisschen mein Schnapsidee ist, im Thema Großdenken ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich bin froh, dass so gut aufgenommen wird. Die Idee ist, dass wir vielleicht da zusammenkommen, vielleicht ein bisschen mit Ideen da rausgehen für, was kann man noch alles machen in unserer Stadt, in der Region, auch an queerem Aktivismus und an Ideen. Und ich fände es total geil, wenn sich da viele Leute einschalten und mitkommen. Und das wird auch überhaupt nicht teuer sein. Und das ist total niederschwellig, auch wenn ihr da noch niemanden kennt. Wir schmeißen niemanden raus.
Ja, es werden alle aufgenommen. Und es geht ja noch um viel mehr als sozusagen Aktivismus in deiner Stadt, sondern es ist auch Leute kennenlernen, lernen. Wer weiß, es können Leute kommen, die nicht so, die queer sind, aber in der queeren Szene sich nicht so zugehörig fühlen. Ja. Oder Leute, die sich richtig zugehörig fühlen und sagen, ich schmeiß da den Laden. So, ihr seid auch willkommen.
Gerade die, man braucht auch diese Redner. Ich freue mich da sehr drauf. Du kommst auch?
Ja, wenn ich schaffe, wenn ihr nicht zu früh losfahrt für mich, weil ich weiß noch nicht, was ich freitags an Uni-Sachen habe, aber.
Geht, es gibt, also wir machen, man kann selber anreisen, es wird Fahrgemeinschaft geben und so weiter. Das klärt sich alles im Nachhinein. Wir haben 30 Plätze nur. Was ich relativ wenig finde, und ich glaube, wir bringen auch schon so 10, 15 Leute vom Verein auf jeden Fall mit. Also meldet euch rechtzeitig an. Man kann sich, wenn ihr das hier hört, kann sich wahrscheinlich schon anmelden und sollte das auch bald machen, weil es da auch schon bald ist und die Plätze begrenzt sind. Also schaut einfach beim Queer Pride Würzburg vorbei auf der Seite. Dann ist da irgendwo ein Formular wahrscheinlich riesengroß.
Ja, oder wenn der Link zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung da ist,
dann ist er auch
in der Video, in der Podcast-Beschreibung. Ist ja kein Video hier zum Glück.
Zum Glück. Also wir würden uns sehr freuen, glaube ich. Ne?
Ja, das ist, ich bin dabei, wenn ich schaffe, du bist dabei.
Ja, ich finde schön, dass wir so eine Art von queerer Veranstaltung, von ein bisschen einfach was machen und
neue Leute kennenlernen.
Genau, darum geht es auch. Vernetzen, Spaß haben, Leute.
Ja, Themen erklären, da freue ich mich drauf. Ich darf weiter educaten.
So, siehst du.
Ja, oder ich lasse mich educaten, wer weiß.
Ja, genau, darum geht's. Selber was einzubringen, aber sich eben auch total.
Oh, ich würde mich so drüber freuen, mich mit Transpersonen zu unterhalten.
Auf jeden Fall. So.
Das wäre mega nice, so für mich persönlich, einfach so zu fragen, wie fühlst du dich?
Ja, was heißt zu fragen, vielleicht kannst du dir auch wünschen, so, ich hätte einen kleinen Vortrag zum Thema dieser Bereich des Lebens als Transfrau oder so, weißt du, natürlich, das kann passieren. Ich hab richtig Bock, was über Pronomen zu machen gerade. Ich habe irgendwie, ich bin Sprachwissenschaftler und habe irgendwie mich ein bisschen mit Neopronomen eingelesen. Mhm. Ich habe irgendwie sowas. Ne? Also,
ja, das, wie nutzt man das They im Deutsch? Wichtige
Frage. Genau, das gibt's einfach. Also so ein bisschen. Ich glaube, da ist viel Brainstorming am Start, viel möglich. Kommt vorbei, bringt eure eigenen Themen mit. Und wenn sich 4, 5 Gruppen finden, es gibt spannende Themen, Da ist doch schon richtig viel geleistet. Ich hab richtig Bock, da viel zu lernen und viel zu machen. Das wird super.
Ja.
Ja.
Und ja. Klassisch ich habe Bock, so Lebensgeschichten zu hören. Da habe ich immer Bock drauf.
Wie gesagt, das ist dein Thema. Du machst es sehr gut. Und ich hoffe, dass du damit mit 20 neuen GästInnen für den Podcast rausgehst und 20 neuen Themen.
Ja. Oder weißt du, diese Bekanntschaft, wo man sagt, oh, wir müssen uns unbedingt sehen. Und dann ist man irgendwann mal da. Und dann trifft man sich für 3 Stunden auf einen Kaffee und merkt, mein Gott, wir funktionieren fantastisch zusammen. Aber man hat einfach keine Zeit, sich öfters zu sehen.
Darum geht es auch, Leute kennenlernen.
Ja.
So.
Gut, dann darf ich zu meinem Werbeteil kommen. Und ich bin sehr hin und her gerissen. Ich habe jetzt irgendwie schon im Verlauf des Podcasts schon so Sachen genannt, die ich empfehlen kann. Wie zum Beispiel den Podcast Queer as Fact, großartig. Oder die Serie Sex Education. Da wird auch über Asexualität gesprochen. Ich liebe es.
Ich gucke ja schon. Ist schon okay.
Die wollte ich jetzt nicht zeigen, deswegen. Auch ein Buch. Oder generell bisexuelle Personen in Beziehungen. Es gibt ein fantastisches Buch, das zurzeit wieder sehr der Renner ist. Red, White and Royal Blue. So ein Adult-Ding. Es ist sehr romantisch und sehr so Herzschmerz.
Du sagst, aber der eine ist was Negatives.
Gut. Ich mag Romantik nicht so. Es ist sehr Herzschmerz. Aber es ist auch fantastische Repräsentation, weil der eine der beiden Typen findet sich halt erst in seiner Bisexualität wieder und hat mega die Krise und muss das dann so für sich rausfinden und so. Und das ist, ja, ich glaube, manche Personen werden sich dann wiederfinden. Ja. Aber wofür ich eigentlich Werbung machen will, ist, dass ihr für mich Werbung macht. Nein.
Das ist clever, wie du durch die Hintertür 1000 Sachen erwähnst. Und sagst,
ich weiß, ich wollte ja das und das und das und das erwähnen.
Ich habe noch ein paar honorable mentions.
Ja, ich dachte mir, eigentlich möchte ich von Leuten, die zuhören und sich in Hamburg irgendwie auskennen in der queeren Szene, die Kontakte haben, die sagen, oh mein Gott, ich war da einmal in Hamburg und war in dieser queeren Bar und das war fantastisch. Sagt es mir. Ich möchte da Kontakte knüpfen und so. Auch Kiki-Stuff. Da finde ich mich gerade irgendwie erst so rein. Aber ich glaube, da ist es so eine Szene für mich. Also, wenn ihr da was habt, Empfehlungen, Leute, die ich treffen muss, aus Hamburg, mit denen ihr einen Podcast hören wollt, schreibt mir. Es gibt unsere E-Mail-Adresse. Ich kann meinen persönlichen Instagram-Account in die Bio packen, in die Beschreibung packen. Aber auch der Instagram-Account von Queer Pride. Ja, die Nachrichten kommen zu mir. Ich bin für alles offen. Ich würde mich mega über Sachen freuen, über queere Sachen in Hamburg, die man erleben muss, die man machen kann. Was so Geheimtipps. Ich bin dabei.
Du sagst ja, es sollte nicht so um dich gehen, aber ich finde es auch nice. Das ist doch eine Art von Aufbruchsstimmung. Das wird großartig.
Ja.
Ja.
Hey, ich muss hier diesen komplett neuen Abschnitt meines Lebens irgendwie mal mit unterbringen.
So. Neue Abschnitte sind das Beste. Ganz ehrlich.
Ja, wenn alles nach Plan läuft, dann kommt der Podcast an dem Tag raus, an dem ich umziehe. Also, ja, wird verrückt. Okay, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Das war wunderschön. Wir haben geredet wie am Schnürchen.
Ja, geil. Ich freue mich total, dass ich hier sein durfte. Oder nee, nicht hier in meiner Küche, sondern hier in diesem Podcast. Nein, ich hab mich sehr gefreut, dass ich hier auch ein bisschen meine Biografie erzählen konnte und so weiter. Und
ja.
Ja, vielen Dank, du machst es nach wie vor großartig. Ich bin ein großer Fan.
Dankeschön.
Das darf man auch mal sagen, wenn man hier selber mitmacht, ne? Ja.
Ja. Wir dürfen uns gegenseitig loben. Du machst es auch großartig. Die Audio immer alles rausholen, was ich so davor verzapft habe.
Hey, wir werden besser.
Das ja, auf jeden Fall. Leute, wenn ihr die ersten Folgen gehört habt und jetzt die, ich würde sagen, Steigerung 2000%.
Ich hoffe, die klingt gut. Jetzt werde ich auch nervös, ne?
Nein, es ist alles prima gelaufen.
Okay.
Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne, wie schon gesagt, auch wie ihr den Podcast fandet, was ihr für Gäste hören wollt, was ihr cool fandet. Genau. Und dann bis in einem Monat. Tschüss.
Herzlichen Dank und bis dann.
Das war der Podcast von Queer Pride Würzburg. Habt eine gute Woche und bis bald.